Vielen Dank den fleißigen Händen, Öffner und Schließer der Fenster. Weihnachtszeit ist immer eine besondere Zeit, deswegen erlaube ich mir spontan, da dieses Lied gerade gesungen wurde, eine Anekdote zum Besten zu geben. Meine Gattin und ich waren sehr oft oder sind sehr oft in Berlin-Umgebung gewesen und waren dort auch in einem christlichen Freizeitheim, war ehemals der Bundessitz vom EC in Woltersdorf, östlich Berlin, gewesen und nennt sich Begegnungs- und Bildungszentrum. Und der erste Hausvater nach der Wiedervereinigung, nachdem man das Haus zurückkaufen konnte, 1993, legte auch sehr viel Wert auf Begegnung und Bildung. Und es war also sehr interessant, was Gott für interessante Gestalten auf seinem Erdboden hat, wie viel Originale er hat. Und einen alten, ganz alten Mann durfte mir kennenlernen. Er ist, glaube ich, 105 geworden. Ich habe ihn kennengelernt im jugendlichen Alter von 95. Der kannte noch so die Leute aus der ersten Zeit in den 20ern, wo dieses Haus vom EC gekauft wurde und zum Bundessitz gemacht wurde. Und dann wissen wir alle, die im Geschichtsunterricht auch mal aufgepasst haben, dass 33 in Deutschland eine schwierige Zeit begann und es da auch so war, dass es den christlichen Institutionen etwas schwer gemacht wurde und dass besonders die Jugendorganisationen da gegen Rabatz gemacht hatten. Und das so berichtet dieser alte Bruder von der damaligen Leiterin, sich die Geschichte überliefern lassen. Man wusste irgendwoher über Quellen, dass am nächsten Tag die HJ wohl kommen wollte und mal auf der Straße richtig Rabatz machen wollte und so ein bisschen Einschüchterung machen wollte, so ein bisschen Fenster einschlagen und sonst irgendwas und die Straße dort durchgezogen ist. Und was haben die Geschwister sich überlegt? Wir stellen uns hin und verkündigen unseren Herrn und sangen eben dieses Lied. Und O Wunder oder Oma kurz nachgedacht, die HJ ist vorbeigezogen. Wahrscheinlich, weil sie dachten, die singen ja schon vom Führer, da brauchen wir erst gar nicht mehr vorbeizugehen, da gehen wir mal direkt ins nächste Haus. Und so soll dieses Haus verschont worden sein. Kriege ich immer nicht aus dem Kopf, wenn ich dieses Lied singe. Immer die Frage, welcher Führer ist gemeint? Wir wissen, welcher Führer gemeint ist, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und in dessen Namen wollen wir auch heute, wie gesagt, schon gehört, unseren Gottesdienst feiern. Ich muss mal mein Hilfsgerät wieder rausholen, sonst wird es etwas schwierig. Aber ich gucke da mal oben drüber, dass ich auch euch noch angucken kann. Ja, Weihnachten. Für viele ist das ja so ein besonderes Fest. Ja, es ist ein besonderes Fest, aber so die Richtung, in die man hingeht, ist da sehr unterschiedlich. Da gibt es immer viele, die deutlich anders sind, gestrickt sind als ich. Die lieben es, Feste perfekt vorzubereiten und zu planen. Und freuen sich dann, dass Besuch kommt. Und es breitet sich große Freude aus, ob des Festes. Ich bin da etwas anders gestrickt, aber das ist egal. Ich freue mich über all die, die mich dann trotzdem ertragen damit. Aber, dann kommt dann doch irgendetwas anders, als man denkt. Sei es nur das leidige Wetter, das nicht recht ist, dass ich draußen irgendwas machen kann. Gut, an Weihnachten nicht, aber an anderen Festen. Es kommt eine Krankheit dazwischen. Probleme in der Schule, auf der Arbeit oder in der Familie. Jeder von euch könnte diese Aufzählung fortsetzen. Oder was ihm sonst dazwischen kommen mag. Ja, und spätestens als meine damalige Freundin Beate und ich geheiratet haben, ist auch mir das klar geworden. Und es lässt mich auch heute noch nicht ruhig. Wir waren gerade in Anfang der Planungen im Januar des Jahres, als mich der Anruf meines lieben Bruders und Trauzeugen Daniel erreichte. Es war nicht nur der Nierenstein, ich habe Morbus Hodgkin. Das ist Lymphdrüsenkrebs für die, die das nicht kennen. Seitdem kenne ich diese Krankheit auch. Ja, und es war so, dass wir die Hochzeit nicht verschoben haben. Ich habe wohl damals noch einen Ersatztrauzeugen eingeladen, weil ich nicht sicher war, ob er kommen konnte. Und in den frühen Morgenstunden des 4. Juni, der Morgen nach unserer Hochzeit, als dann das Quartett aus Albrecht, Bernd, Christian und Daniel noch einmal zusammensaß. Ja, ich sage noch einmal, es war das erste Mal, dass alle verheiratet zusammensaßen und man sich freute, dass nun alle verheiratet waren. Der Letzte, der hier vor euch steht von den Vieren, obwohl es der Älteste war, aber das ist ja mal egal. Das war eine große Freude, trotz allem, dass wir uns sehen durften. Und gleichzeitig war es auch das letzte Treffen, denn 5 Wochen später haben wir ihn beerdigt. An und für sich eine freudige Sache und die Hochzeit war auch schön und ist immer noch schön, die Folge davon, ja. Aber das ist nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und ich lobe mir da die britische Sängerin Adele. Allein schon deswegen, weil ich die Titel ihrer Alben immer verstehe. Die hat mich immer die Jahreszahl, wann sie die Alben rausgebracht hat, ihr Alter da drauf geschrieben. Und sie wurde dann 2015 in einem Interview mal angesprochen und gefragt, warum denn zwischen ihrem Album 21 und 25, wer rechnen kann, 4 Jahre, dazwischen liegt, warum sie eine große Pause dazwischen liegt. Und sie hat in ihrer besonders eigenen Art gesagt, Freunde, das Leben ist mir dazwischen gekommen. Es geht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Es ist nicht immer nur Freude, es ist Leid und es liegt oft direkt beieinander. Und ich bin auch mal so ein bisschen skeptisch gegenüber, so direkt mich euphorisch in irgendeine Sache drängen zu lassen. Denn darf ich keine Freude haben, dass vielleicht das gemeinsame Kind geboren ist, auch wenn der Vater weit weg ist, beruflich oder dienstlich oder sogar im Schützengraben? Oder darf ich nicht auch traurig sein, wenn auf der schönsten Feier, wenn mich irgendwelches Leid betrifft oder auf mich zukommt? So wie auch dieses Weihnachten wir noch wissen durften oder erfahren durften, dass der Siegfried von uns gehen musste. Auch wenn wir wissen, dass er beim Herrn ist, auch das ist trotzdem Freud und Leid. Und ich versuche für mich immer dieses Manko dahingehend aufzuheben, dass ich das weiß und mich auch entsprechend verhalte, dass eine Beerdigung nicht in allen Belangen eine Freudenveranstaltung ist und dass auf einer Hochzeit oder bei einer Geburt auch dunkle Wolken am Horizont sein können. Ja, und ich möchte deswegen nicht in weiteren Sachen mich erlassen, sondern das, was wir immer tun, in die Bibel schauen, was denn da so zum Thema Freude steht, was die Bibel zum Thema Freude sagt. Und da ist ein Text, ja, wir haben es eben schon gehört, der mich seit Jahren immer mehr packt. Und erstaunlicherweise, je länger ich den lese, desto weniger komme ich davon los. Wir wollen aufschlagen noch einmal den Philipperbrief, Kapitel 4, die ersten 7 Verse. Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort schreibt der Apostel, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, mein rechter Jochgenosse, wäre vielleicht die bessere Übersetzung, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird auch eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Einige Gedanken zu diesem Text und ist noch längst nicht alles, aber das, was mich so bewegt. Den ersten Gedanken möchte ich nennen, Freude ist eine auferlegte Pflicht. Oder wie es mal vielleicht jemand anders sagte, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich diesen Spruch aufgeschnappt habe. Ich schnappe schon mal so Sachen auf und vergesse dann wieder, wo die her sind, bleiben mir hängen. Freude ist ein ernstes Geschäft, hat auch schon mal jemand gesagt. Ja, bei diesem Text frage ich mich, jetzt komme ich wieder auf meine persönliche Lage zu sprechen. 2 Fragen, je nach Lage. Wenn ich gut drauf bin, dann frage ich, was soll der ganze Text? Ist doch eigentlich völlig klar. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann frage ich mich, wieso? Warum soll ich mich denn jetzt freuen? Ich bin doch jetzt völlig unten. Für Freude ist doch da kein Raum. Was soll das? Ja, wie gehe ich an diesen Text jetzt ran? Wie gehe ich mit diesem Text um? Unabhängig von meiner seelischen Verfassung und den äußeren Umständen. Denn wie gesagt, das sind äußere Umstände und Momentaufnahmen. Ich denke zunächst einmal, dass dieser Text Anlass dafür sein darf, auch immer wieder etwas quer und drumherum zu lesen. Und vor allen Dingen auch beim Text. Denn wenn ich diesen Text nur allein lese, dann ist das vielleicht manchmal etwas schwierig. Oder sagen wir es andersrum, wenn ich das drumherum kenne und lese, wird es sicherlich schon mal einen Schritt leichter. Dieser Brief ist, wie ich eben schon sagte, als Freudenbrief, als Brief der Freude bekannt. Aber, Diesen Gedanken hat Paulus einmal am Anfang von Kapitel 3,1 verlassen. Dort schreibt er: Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und dann: Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Bumm, so ein Gedankenswitch. Der kommt von 3,1 zu 3,2 auf. Und da unterbricht er abrupt diesen Gedanken und fügt dann diesen Gedanken ein, dass Gesetz nicht unsere Gerechtigkeit bewirkt, sondern Christus. Diesen Gedanken führt er in Kapitel 3 so im Groben mit einigen anderen Sachen aus. Und dann kommt er zu Kapitel 4 und dann lobt er die Geschwister wieder. Meine Freunde, mein Siegeskranz, die Geschwister sind sein Siegeskranz. Steht in diesem Weise fest im Herrn, Geliebte. Und dann wieder: Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Dieser ganze Lob, trotz Euodia und Syntyche oder gerade wegen ihnen, auch hier ein kleiner Gedankengang, ein Abschweifer vom Thema. Erstmal zum Thema: Frauen werden in der Bibel nicht erwähnt. Gut, es könnte man auch sagen, hier werden sie negativ erwähnt, die beiden. Nein, nein, so schnell, so kurz sind wir da nicht. So kurz springen dürfen wir nicht. Das waren nicht, Entschuldigung, ich sag mal, irgendwelche aus der Gemeinde. Wenn wir den Text weiterlesen: Stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Also die waren auch mit Paulus dabei am Evangelium. Das waren wichtige Leute, die gekämpft haben, die beiden Damen. Das erfahren wir hier in Vers 4. Solche Stellen erzeugen ein bestimmtes Ansinnen in mir. Was hatten die Frauen denn eigentlich für eine Sache, in der sich ihre Gesinnung unterschied? Schweigen in der Bibel. Wir hören nichts dazu. Erinnert mich so ein bisschen an die Stelle aus Johannes 8,6, wo Jesus die Sünder und die Ehebrecher zu Jesus geführt werden, die sie alle steinigen wollen. Und dann von Jesus steht: Er setzt sich nieder und schrieb in den Sand. Ich hätte ja so gern gewusst, was er da geschrieben hat. Auch dazu schweigt sich die Bibel aus. Übrigens, auch, wobei das auch noch die einzige Stelle ist, in der erwähnt wird, dass Jesus etwas schreibt. Er hat ja selber nichts geschrieben. Es ist ja alles von den Schreibern, von den Jüngern und den anderen Schreibern der Bibel überliefert worden. Aber ich denke, dieser Gedankengang führt in die Sackgasse. Nicht die geschriebenen Worte oder der Grund des Streites der beiden Damen, des Gesinnungsstreites, der ist von Bedeutung, sondern sie sollen, das lenkt vom eigentlichen Anliegen ab. Stellt euch vor, es wird jetzt stehen, was für ein Grund es damals gab. Generationen von Theologen hätten sich darüber ausgelassen, über diesen Streit, die Art des Streites und über dieses Thema, was so wichtig wäre. Das ist letztendlich banal. Das Problem ist, dass die nicht einträchtig waren, egal über welches Thema sie sich die Köpfe eingehauen haben mögen. Denn egal, ob es die Euodia und die Syntyche waren, ob es Agatha und Bertha heute sind, Paulus geht es hier um eine grundsätzliche Aussage und Angang in solchen Fällen. Einer Gesinnung wäre gegen eine Meinung. Also nochmal, es ist durchaus richtig, dass zwei Leute zwei verschiedene Meinungen haben. Aber bitte habt eine Gesinnung, dass ihr das, was ihr tut, in eurer Meinung unter den Herrn stellt und guckt, wie kommen wir damit zum Herrn hin. Und ich sage mal ganz böse, ob ich jetzt links oder rechts am Saal sitze, ist ziemlich egal. Hauptsache, ich höre die Predigt und nehme den Gottesdienst mit. Egal, wo ich hier sitze und egal, welche Meinung ich habe. Solange es nicht, das bitte ausschließen, solange es nicht strikt irgendwo gegen das Evangelium spricht. Aber da immer sehr höchst tun. Und wenn, gibt es da ja die Regel, erstmal unter vier Augen und dann noch mit zwei Zeugen und dann erst vor der Gemeinde. Das ist, denke ich, das große Problem, damals wie heute, dass ein geistliches Hemmnis ist, wenn ich meine eigene Meinung über die gemeinsame Gesinnung stelle. Und ich mag dieses Zitat wiedergeben von meinem lieben Bruder Albrecht, der immer so suffisant sagen konnte: Ja, schließlich hat ja auch jeder ein Recht auf meine Meinung. Er hat so einen noch besonderen Humor als ich. Ich denke, euer Lachen interpretiere ich mal dahin, dass ihr versteht, was er damit sagen will. Ja? Vielleicht sollte ich meine Meinung erstmal hinterm Berg halten, mal den anderen anhören und auch mal verstehen, was er sagt. Und dann kann ich vielleicht auch mal mit meiner Meinung kommen und wir dann zu einem gemeinsamen Weg finden. Ja, und das Dolle bei Paulus, der ist ja immer so interessant drauf. In diesem Kontext kommt er wieder auf die Freude zurück. Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Also Paulus, das kann doch alles nicht sein. Was willst du denn? Was soll das denn jetzt? Aber wenn ich der Bibel glaube, dann hat auch das gerade seinen Sinn. Denn mein zweiter Gedanke, echte Freude ist immens wichtig. Ja, woran kann ich das jetzt an dem Text festmachen? Ja, okay, es geht um die Freude. Aber so eine besondere Sache. In der Literatur gibt es ja sogenannte Stilmittel, um irgendetwas beizubringen. Reimen, okay, bei mir ist das meistens reim dich oder ich fress dich. Wir kennen in der Bibel die alphabetische Anordnung von Texten nach dem hebräischen Alphabet, wo das erste Wort des Verses jeweils mit einem Buchstaben des Alphabetes begann. Problem dabei ist aber, das geht beim Übersetzen verloren. Wer jetzt nach Mathematik aufgepasst hat und ein bisschen Hebräisch weiß, weiß, dass das Alphabet 22 Buchstaben hat. Also weiß man, dass alle Psalmen, die 22 Verse haben oder eine Zahl, die durch 22 teilbar ist, in der Regel alphabetische Psalmen sind. Aber das hilft uns nicht weiter. Das geht in der Übersetzung weg. Und ein so banal einfaches Stilmittel braucht der Paulus hier, was in keiner Übersetzung verloren geht. Wisst ihr, welches Stilmittel das ist? Genau, die Wiederholung. Zweimal. Freut euch und abermals will ich sagen, freut euch. Egal, welche Sprache ich das übersetze, das bleibt hängen. Das ist so ein markanter Punkt. Da weiß man, das ist jetzt was, was noch ein bisschen über dem anderen steht. Banales Bild. Meiner Generation, wenn man da ins Kino ging, gab es immer vorher die langweilige Werbung und dann kam irgendwann Like Ice in the Sunshine. Ich kann das bald noch singen, so hat sich das bei mir eingehämmert. War nicht einmal, aber das war drin, dieser markante Punkt, weil ich wusste, es ist die langweilige Werbung vorbei, es kommt irgendwann der Film, wegen dem man ins Kino gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Das ist eine markante Sache. Und dieses Zweimalige bleibt haften. Und auch das ist übrigens ein Prinzip Gottes. Hiob 33, Vers 14, da schreibt, so sagt der Hiob, 33, 14, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und dann, okay, das ist etwas Traurige dabei, und man wird es nicht gewahr. Aber egal, dieses Hilfsmittel, dieses Stilmittel, die Wiederholung, also ganz wichtig. Freut euch und ich will es euch nochmal sagen. Und eben hat er auch geschrieben, in Kapitel 3, wir haben es gelesen, es macht mich nicht verdrießlich, euch immer wieder das Gleiche zu schreiben. Es muss eingehämmert werden. Und wenn dem so ist, hat das ja einen Grund. Nicht, dass wir so fröhlich immer sind, sondern dass wir es eher nicht sind. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass es uns immer gesagt wird. Und diese Freude, von der Paulus hier spricht, die kann und wird dein Leben prägen, wenn du beginnst, sie aufzunehmen oder gegebenenfalls auch wieder neu aufzunehmen. Und so etwas prägt die Leute. Und dann darf und kann ich auch eine Gesinnung haben mit meinem Bruder, meiner Schwester, auch wenn sie mir menschlich vielleicht gegen den Strich gehen mag. Ich sage es bewusst mal drastisch, wenn sie nicht meiner Meinung ist. Oder wenn gar noch Schlimmeres auf mich zukommt als nur ein Streit. Dann darf ich trotz aller Widrigkeiten im Leben Freude haben. Und ich möchte es mit Johann Heinrich Pestalozzi, dem Schweizer Pädagogen, sagen und ergänzen. Der sagte, wer sich heute freuen kann, der warte nicht bis morgen. Und ich möchte ergänzen, weil es wenigstens zwei unerschütterliche Gründe für diese Freude gibt. Mein dritter Punkt. Es gibt mindestens zwei Gründe für die Freude. Freude, was verstehen wir darunter? Wer letzten Sonntag im Gottesdienst war, der weiß, dass uns empfohlen wurde, mal ein Fußballspiel im Stadion zu besuchen. Und hin und wieder mache ich das mal. Wer in meinem Alter in Mönchengladbach groß geworden ist, dem fällt es, glaube ich, sehr schwer, sich nicht zumindest irgendwie mit das Thema Fußball im Kopf zu haben. Die berühmte Zeit der Gladbacher Borussia noch so ein bisschen als kleiner Pimpf mitbekommen hat. Ja, Freude ist in Gladbach, wenn Borussia gewinnt. Und ich weiß von einer alten Schwester in der Gemeinde, die fragt immer, wie viel waren denn drin im Stadion? 54.000 ungrad ausverkauft. Ach, das ist ja toll, man freut sich immer, wenn es ausverkauft ist, dass die Leute auch hingehen. Ja, aber wir wissen, da ist im Moment nicht so viel Freude und die währt ja auch immer nur von Spiel zu Spiel, weil die verlieren so oft. Und eine liebe Schwester, die mir sehr nahe steht, sagt, ich gehe auch mal gern dahin, aber ich will eigentlich nur dahin gehen, wenn die gewinnen. Ja, wir sehen schwierig Probleme über Probleme und Entschuldigung, die alte Fußballweisheit von Sepp Herberger. Die Leute gehen nämlich gerade ins Stadion, weil sie nicht wissen, wer gewinnt. Selbst wenn Bayern München spielt, auch die verlieren schon mal. Diese Spannung ist da, die zieht die Leute hin. Okay, aber da ist die Freude vergänglich oder nicht beständig und kann sehr schnell wieder in, wie heißt es, von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt umschwenken. Wobei sie in Gladbach leider ja meistens auf der einen Seite ist. Aber gut, okay. Was schreibt Paulus hier für Gründe, die im Text stehen? Der eine steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte, Vers 1 und Vers 5. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Das sind so zwei, die sind wieder ein bisschen versteckt, so zwei besondere Sachen, die Gründe für unsere Freude sind. Ja, A, wir dürfen in Christus sein. Der Standpunkt, wenn ich in Christus bin, dann bin und werde ich auch nach seinem Denken, nach seiner Gesinnung ausgerichtet und geprägt. Oder anders ausgedrückt, ich bin ein Teil von ihm, ein Teil vom Leib Christi, wie es die Bibel sagt. Und mir kam doch heute Morgen, als ich nochmal durchlas, so eine interessante Begebenheit, die Eltern von uns wissen das vielleicht noch, ein bekannter Regierungschef war sehr eigen in seiner Art. Und es gab mal dann zwei Politiker, die wollten irgendeine Idee vorschlagen und sprachen untereinander. Und der eine sagte das dem anderen, von den unteren, meinte, dass ja, aber sagt er, kriegen wir das denn beim Chef genehmigt? Ja, ich habe schon mit seinem Staatssekretär gesprochen, er ist auch der Meinung. Dann wussten die, wenn der Staatssekretär der Meinung war, dann kam das auch beim Chef an, weil der Chef seinen Staatssekretär hatte, mit dem er alles besprach. Und wenn man den überzeugt hatte, dann war auch klar, dass man den Chef dazu kriegte. Also dann ist der eine vom anderen geprägt. Da kannst du den einen fragen, weil der vom anderen nicht zu trennen ist, dann weißt du genau, wie, dass der auch das sagt, was der andere meint. Und weil er vom anderen informiert ist, mit ihm ja eine Symbiose eingeht. Wir dürfen in Christus sein. Egal, wie es um uns steht, egal, wie die Raketen einschlagen, egal in welcher Art, ob physisch, ob in Problemen, in Trauer, in was weiß ich auch immer. Fakt ist, wir dürfen in Christus sein. Und das andere, der Herr ist nahe. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Dieses griechische Wort, was da steht, epieikes, oder wie man das ausspricht, ist mehr als nur so ein Nettsein, wie wir es vielleicht sehen. Und Milde ist ja auch so ein Wort, mich erinnert das immer an irgendeine Kaffeesorte, ist so ein bisschen abgedroschen worden. Aber ich kann es auch übersetzen mit Güte, Sanftmut, Nachsicht oder Freundlichkeit. Ich denke, da wird der Blumenstrauß schon etwas prägnanter und klarer, was damit gemeint wird. Und das darf ich auch sein, Sanftmut üben, Nachsicht etc., auch wenn andere oder die Welt uns Unrecht tun. Es war zu Pauli-Zeiten schon so, und es auch heute ist es erst recht, dass die Welt Menschen braucht, die nicht mit Hass, Härte und Lieblosigkeit reagieren, sondern eben mit Freundlichkeit und Güte. Gerade heute, im oft lieblosen Umgang miteinander, darf unser Verhalten als Kinder Gottes und soll als Kinder Gottes von dieser Liebe Gottes bestimmt sein. Und diese Liebe Gottes besteht zwar immer in einem Nein zur Sünde, aber einem Ja zu dem Menschen. Und dass dieser seine Sünde bereut und sie unters Kreuz bringt. Und insofern habt ihr auch den Mut zur Verantwortung und einem notwendigen Nein und das immer in Liebe. Dies gilt allen Menschen gegenüber. Ja, und der Grund dafür ist die Nähe unseres Herrn. Der Herr ist nahe. Auch das möchte ich nochmal in drei Richtungen auslegen. Das kann man in drei Richtungen, muss man, darf man verstehen. Einmal zeitlich. Der Herr kommt wieder, das wissen wir. Wir haben Advent gefeiert, da geht es ja gar nicht um die Vorbereitung zur Weihnachtsfeier, wie Pfarrer Pazani neulich in meiner Predigt sagte, weil Weihnachten ist schon gewesen, Christus ist vor 2000 Jahren geboren. Hier wird der Wiederkunft Christi, der einzelnen Wiederkünfte Christi gedacht. Und die ist nahe, die ist nahe. Und das, egal wie nah sie ist, wir haben eine wunderbare Zukunftsperspektive, nämlich die Christusperspektive, die des wiederkommenden Christus. Weil er wiederkommen wird und uns für immer zu sich nimmt, damit wir bei ihm sind, alle Zeit. B, er ist auch räumlich uns nahe. Er ist selbst bei uns, in jeder Lage oder Situation. Er sieht uns, wir sind nie allein, er ist immer in unserer Nähe. Und er ist auch jetzt gemäß seiner Zusage, wo zwei oder drei, und die Zahl haben wir dicke erfüllt, unter uns sind, zusammen in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter uns, auch wenn wir ihn jetzt physisch nicht sehen können. Und noch ganz wichtig, drittens C, er ist uns beziehungsmäßig nah. Er ist uns persönlich zugewandt. Der ist nicht nur ein Bodyguard oder ein Sicherheitsmann, den ich miete, der auf mich aufpasst. Nein, er ist für uns da, ganz persönlich. Und damit wir das kapieren, ist er als Kind in die Krippe gekommen, dessen wir jetzt gerade wieder gedacht haben. Wir dürfen in engstem Lebenskontakt mit ihm stehen. Diese Christusnähe darf dich verändern. Wir müssen nicht aus Angst oder Druck handeln, wir müssen jetzt froh sein oder sonst etwas, wir müssen das tun, sondern aus tiefem Vertrauen zu ihm, weil er uns liebt. Deswegen auch das ein Gedanke zu Weihnachten. Jesus ist uns persönlich nahe geworden, so nah, wie er uns noch werden konnte, indem er Kind wurde in Bethlehem. Gedanke wieder zurück. Auch dieses so hochstilisierte Fest, das wir aus Weihnachten manchmal machen, war für die Protagonisten Josef und Maria wahrlich aus menschlicher Sicht keine Freude. Ich denke, wir wissen das. Die Zählung damals, das Gehen nach Bethlehem, war alles kein Zuckerschlecken. Da gab es keine 12-Zylinder-Limousine oder keinen ICE, dass man eben von Nazareth nach Bethlehem konnte. Nee, das war beschwerlich, das Ganze zu machen. Aber weil sie um den Hintergrund der Geburt wussten, durften sie auch Freude haben, trotz allem Leide. Und da ist ja manchmal, mit Liedern tue ich mich immer etwas schwer, aber da gibt es noch so einen ganz alten Schinken, der Cyriakus Schneegas hat das verfasst. Toller Name, gibt es gar nicht mehr, kenne ich gar nicht, kenne keinen anderen aus diesem Lied, wie der so heißt. In dir ist Freude, in allem Leide. O, du süßer Jesu Christ, hilf es von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Teil der ersten Strophe. In dir ist Freude, in allem Leide. O, wohl dem, der es fassen kann. Ja. Diese Freude ist auch kein Selbstzweck, sie darf auch Folgen haben. Freut euch im Herrn, wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Das hatten wir eben schon gesagt. Lass dich durch diesen Vers, durch diese Worte von unserem Herrn zu einem Lebensstil ermutigen, der von Gelassenheit, Freundlichkeit und Hoffnung geprägt ist. Hoffnung auf ihn hin. Das auch und gerade in schwierigen Situationen. Aber sicherlich auch in einfachen, in guten Situationen, weil die bringen uns manchmal noch mehr ab. Das Wort erinnert mich auch daran, dass seine Nähe die Quelle von Trost und Zuversicht ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein Leben, das von Gottes Güte geprägt ist und von der tiefen Gewissheit bestimmt wird, dass er uns nahe ist und bald kommt. Und wir dürfen wissen, das Beste liegt noch vor uns. Für jeden Christen liegt das Beste immer vor ihm. Und diese Freude wird nur aus einem gespeist, aus Gottes Friede, nicht im Frieden dieser Welt. Das ist mir aber ganz wichtig. Wenn die Welt von Frieden redet, was meint sie nur? Die Abwesenheit von Krieg, das Schweigen der Waffen? Nein. Und die Bibel schreibt es, ich habe es jahrzehntelang bei uns in der Gemeinde hinter der Kanzel immer gelesen, wenn ich nicht Dienst hatte. Wenn ich Dienst hatte, war es etwas schwierig, dann stand es hinter mir. Hatten wir Epheser 2, 14 stehen. Er ist unser Friede. Christus ist unser Friede und dieser Friede ist auf diese Welt gekommen, Mensch geworden und für uns ans Kreuz gegangen, hinabgestiegen ins Reich der Toten und wieder auferstanden. Weihnachten ist nicht ohne Ostern zu denken. Und aufgrund dieses Friedens darf ich beständige Freude haben und auch weitergeben, egal wie mein Leben im Moment verläuft. Und deswegen ist es auch ganz selbstverständlich, dass wir es nicht vergessen, wie Paulus diesen Abschnitt endet, unserem bekannten Segensvers: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, Christus, wird, der übersteigt allen Verstand. Also ganz normal, wenn du das nicht alles verstehst. Aber glaub mir, das, was du verstehst, das reicht aus für dich. Das hat der Herr dir bereitet. Und das ist eine Tatsache. Gott wird uns bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Das wünsche ich euch, dass ihr in diesem Wissen froh in die neue Woche und auch in das neue Jahr 2026 gehen dürft. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wer, wenn nicht du, weiß, dass diese Welt so durcheinander ist, so wirr ist, so gefallen ist, Herr. Denn du bist ja nicht gekommen, weil es hier so schön ist, sondern weil deine Geschöpfe ohne dich verloren wären, weil wir nicht selber uns aus dem Sumpf ziehen können, auch wenn uns das vielleicht manche Märchenerzähler vorgaukeln wollen. Nein, Herr, du hast das gesehen und du wusstest darum. Und du willst, dass wir Freude haben dürfen. Weil du uns deinen Frieden schenkst, dürfen wir diese Freude haben. Herr, so lass uns das in das neue Jahr mitnehmen, Herr, dass du, Herr, für uns da bist, dass du für uns gekommen bist, dass du uns Freude schenken willst, weil das Ziel liegt vor uns und das bist du. Du kommst wieder, während die Herren dieser Welt gehen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.